Lieber Herr, wir danken dir für die wunderbaren Lieder, die wir singen durften. Herr, du bist uns der größte Schatz und der größte Lohn bis in alle Ewigkeit. Herr, wir schlagen dein Wort auf und wir bitten dich, öffne du unsere Augen, damit wir Wunder sehen an deinem Gesetz. Schenke, dass wir jetzt unglaubliche Schätze entdecken und uns darüber freuen, mehr als jemand, der fette Beute macht. Himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass du uns dein Wort gegeben hast. Herr, und ich bitte dich darum, dass du uns heute mehr Vertrauen gibst in dein Timing. Es läuft bei weitem nicht alles so, wie wir es uns wünschen, aber wir haben einen Gott, der alles so tut, wie er es sich wünscht. Du führst deinen Plan aus und niemand kann in deinen Plan eingreifen. Und so gib uns doch bitte, Herr, durch diese Predigt heute viel mehr Vertrauen in dein Timing, wann du eingreifst und in deinen Plan, Herr Jesus. Bitte segne die Zeit in deinem Wort, in Jesu Namen. Amen. Geliebte Jugend, ich habe mich so extrem auf diesen Text gefreut. Das Thema heute lautet Gottes perfektes Timing. Ihr könnt schon mal das Wort Gottes aufschlagen. Wir werden heute Esther Kapitel 6 betrachten und nur ein Kapitel, anders als ursprünglich geplant. Heute werden wir nur Esther Kapitel 6 behandeln. Gottes perfektes Timing. Unser Timing ist alles andere als perfekt. Oft sind wir zu spät. Und ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir pünktlich mal den Jugendtreff angefangen haben. Plötzlich sagen Leute ab, kommt ein Ereignis dazwischen und es geschehen Dinge, die man nicht vorhergesehen hat. Ihr wisst, auch in der Musik ist das Timing sehr, sehr wichtig. Und ich möchte mit einem kleinen Beispiel anfangen, das ich in einem Praktikum erlebt habe. Und da war der Musiklehrer vorne und wir Praktikanten waren hinten. Und dann hat er mit der Klasse musiziert und das war eine Katastrophe. Und dann hat der Lehrer einen Satz gesagt, den ich niemals vergessen werde. Und da hat er gesagt, und er hat von Timing gesprochen, ja, hat er zur Klasse gesagt, Leute, Timing ist keine chinesische Stadt. Und das war ein Urpfälzer, ja, hat er gesagt, Leute, Timing ist keine chinesische Stadt. Die Schüler haben nicht gelacht, aber wir Praktikanten saßen hinten und haben uns wirklich schlapp gelacht. Unser Timing ist alles andere als perfekt. Warum? Ganz einfach, weil wir die Variablen des Lebens nicht 100% kennen, geschweige denn kontrollieren. Und es gibt ein berühmtes Zitat aus einem sehr berühmten Film, den die Leute hier in unserer Gemeinde sehr schätzen. Ihr wisst, sobald ich das Zitat vorlese, welchen Film ich meine. Und dieses Zitat trifft nur auf Gott zu. Gott ist niemals zu spät. Gott ist niemals zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es beabsichtigt. Nur wenige Texte im Wort Gottes offenbaren und zeigen diese Wahrheit so wunderbar und gleichzeitig so humorvoll wie der Text, den wir heute betrachten werden. Dieser Text verdeutlicht, Gott hält alle Faktoren in seiner Hand. Nichts überrascht ihn und alles verläuft nach seinem Plan. Heute sehen wir, was es bedeutet, was in Sprüche 19,21 steht. Und hier heißt es, der Mensch macht seine Pläne, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Und ich werde euch direkt jetzt die Gliederung geben der Predigt, weil wir den Bibeltext immer Stück für Stück lesen werden und uns so vorarbeiten werden. Ganz einfache Gliederung. Eine unerwartete Demütigung, eine unerwartete Ehrung und eine unerwartete Reaktion. Demütigung, Ehrung, Reaktion. So, wir beginnen mit dem ersten Punkt, eine unerwartete Demütigung. Und wir lesen den ersten Teil, Esther Kapitel 6, Vers 1 bis 3. In jener Nacht floh den König der Schlaf. Und er befahl, das Buch der Denkwürdigkeiten, der Chroniken zu bringen, und sie wurden vor dem König gelesen. da fand sich geschrieben, dass Mordechai über Bigthana und Teresch, die beiden Hofbeamten des Königs, von denen, die die Schwelle hüteten, berichtet hatte, dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Und der König sprach: Welche Ehre und Auszeichnung ist Mordechai dafür erwiesen worden? Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen: Es ist ihm nichts erwiesen worden. Unser Text beginnt mit den Worten: In dieser Nacht. Und bei allen Bibeltexten, also bei dem ganzen Kapitel, sind die Zeitangaben extrem wichtig. Deswegen auch der Titel: Gottes perfektes Timing. Und die erste Zeitangabe, die wir finden, ist in jener Nacht. Lass uns nochmal kurz den Kontext klären von diesen wenigen Worten. Vor dieser Nacht riskierte Esther ihr Leben, ging vor den König, riskierte ihren Kopf. Vor dieser Nacht lud Esther Haman und Xerxes zu dem Gastmahl ein. Vor dieser Nacht schwieg Esther, als der König sie fragte: Was ist deine Bitte? Was ist dein Begehr? Und Esther brachte es nicht über die Lippen. Vor dieser Nacht geschah noch was anderes, spät am Abend. Das hat uns Erik letztes Mal gepredigt. Da hat Haman eine ganz besondere Veranstaltung zu Hause gehabt. Und ich nenne es einen Haman-Lobpreisabend. Er lud seine Freunde ein, seine Frau, und hat einen Lobpreisabend für sich gestaltet. Und ich lese nochmal ganz kurz diese Stelle, Kapitel 5, Vers 11 und 12. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne und alles, wie der König ihn groß gemacht hat und wie er ihn erhoben habe über die Fürsten und Knechte des Königs. Stellt euch mal vor, ihr kriegt eine Einladung für eine Hausparty. Und auf der Einladung steht: Das Thema der Party bin ich. Meine Herrlichkeit, meine Autos, meine Söhne, meine Gärten, meine Beförderung, das Thema bin ich. Vor dieser Nacht passierte etwas weiteres. Und zwar, Haman, und das war der Höhepunkt dieses Lobpreisabends, Haman ließ einen Baum, vielmehr ein Kreuz errichten, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ein Kreuz, ein riesiges Kreuz in seinem Garten, wo er Mordechai aufhängen wollte. Und das war der Höhepunkt dieses Abends, der Höhepunkt seiner Selbstanbetung. Denn mit diesem riesigen Ding wollte er symbolisieren: Wenn ihr mich nicht ehrt, passiert das mit euch. Und daraufhin folgt diese Nacht. Nur eine Nacht und dann sollte Mordechai an diesem Kreuz hängen. Nur eine Nacht ist Haman entfernt von seinem Sieg über diesen elenden Juden. Und wisst ihr, es ist nicht explizit erwähnt in unserem Text und dennoch möchte ich euch probieren, das große Bild mal vor Augen zu malen. Haman schlief in jener Nacht still. Und wahrscheinlich hatte er den ruhigsten Schlaf seines Lebens. Im Kapitel 5 heißt es: Und an jenem Tag war Haman fröhlich und guten Mutes. Was machte Mordechai? Mordechai schlief auch. Er wusste gar nicht, was Haman vorhatte. Esther, nun, sie schlief auch wahrscheinlich, denn sie musste ja fit sein für den nächsten Tag. Und die Stadt Susan, sie schlief auch. Aber eine Person schlief nicht. Der König und die Diener, die er wachgehalten hat. Noch eine Nacht und genau diese Nacht nutzt der Herr in seinem perfekten Timing. Und hier sehen wir, ja, der König war wach, aber es war noch jemand wach. Und es ist der Herr selbst, der niemals schläft noch schlummert. Gott braucht nur eine schlaflose Nacht, um den mächtigsten Mann und den zweitmächtigsten Mann so wunderbar zu lenken, wie er es will. Genau in dieser Nacht war der König schlaflos. Genau in dieser Nacht lässt der König sich ein Buch bringen, wovon man sagen könnte, es ist das langweiligste Buch auf Planet Erde, nämlich die Chroniken. Also einfach nur die Abhandlungen, was passiert. Ihr kennt das Buch Chroniken in der Bibel, stimmt's? Wer von euch studiert das gerade? Hand hoch. Das hat einen Grund. er lässt sich dieses Buch bringen. Vielleicht war seine Absicht, ey, ich lasse mir dieses Buch vorlesen und dann lesen mich meine Diener in den Schlaf. Aber wir sehen, er hat hier eine göttliche Wachsamkeit. Denn mitten in der Nacht ist er nicht nur sehr aufmerksam, sondern er achtet auf das, was gelesen wird. Aber nicht nur das, sondern er achtet auch auf das, was nicht vorgelesen wird. Und ihm fällt sofort auf, was wurde dem Mann getan, dass er mir das Leben gerettet hat? Nichts. Wisst ihr, wie viele Tage das zurückliegt? Dieses Ereignis, dass Mordechai dem König das Leben gerettet hat? 5 Jahre. 5 Jahre zu diesem Zeitpunkt. Und genau in dieser Nacht, vor der Hinrichtung Hamans, bemerkt der König, in einer Nacht, in der er nicht schlafen kann, im langweiligsten Buch der Welt, dass er zufällig an der richtigen Stelle las, dass Mordechai keine Belohnung bekam. Nach 5 Jahren. Und ich glaube, wir sehen hier langsam immer mehr Gottes unsichtbare Hand, wie er alles lenkt und führt. Und das ist erst der Anfang von dem Kapitel. Wir lesen weiter, Vers 3 und 4, und achtet auf die Zeitangaben. Hier heißt es: Und der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist Mordechai dafür erwiesen worden? Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Da sprach der König: Wer ist im Hof? Und Haman war eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möge Mordechai an den Baum hängen, den er für ihn bereitet hatte. Also, vor wenigen Sekunden, wirklich Sekunden, hat Xerxes von Mordechai gelesen, dass er nicht belohnt wurde. Und kurz danach sucht Haman Xerxes auf. Und ich möchte euch ganz kurz vor Augen halten, wie viele unterschiedliche Faktoren jetzt zu diesem Zeitpunkt geführt haben. Stellt euch vor, der König hat zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt das Buch Chroniken holen lassen. Dann liest er auf einmal von Ereignissen von vor 5 Jahren, in genau dem richtigen Zeitpunkt. Schauen wir mal beziehungsweise Haman uns an. Er musste genau zur richtigen Zeit aufstehen. Er musste genau zur richtigen Zeit im Haus des Königs ankommen, damit diese beiden Ereignisse so perfekt ineinander gehen. Während dem Gespräch von Xerxes und seinen Dienern kommt Haman in den äußeren Hof. Eben gerade kam er, so heißt es. Und hier auch wieder das große Bild möchte ich euch zeigen. Xerxes hat keine Ahnung, dass Haman Mordechai umbringen wollte. Haman hat keine Ahnung, was Xerxes vor wenigen Sekunden gelesen hat. Mordechai hat sowieso keine Ahnung von dieser ganzen Situation und Esther auch nicht. Und trotzdem ist der Herr derjenige, der hier alles lenkt und führt. Die Begegnung zwischen Haman und Xerxes, die werden wir uns jetzt anschauen, und die hat es in sich. Und die beiden haben keine Ahnung voneinander. Wir lesen Verse 5 bis 9 und achtet hier auf die Abfolge von Ereignissen und auf die Anordnung von Informationen. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm: Siehe, Haman steht im Hof. Und der König sprach: Er komme herein. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm: Was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen: Wem anderes als mir sollte der König Ehre zuweisen wünschen? Und Haman sprach zum König: Der Mann, den der König zu Ehren wünscht, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich kleidet, und das Pferd, auf dem der König reitet, und dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird. Und man übergebe das Kleid und das Pferd den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs, und man bekleide den Mann, den der König zu Ehren wünscht, und man lasse ihn auf dem Pferd durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her: So wird dem Mann getan, den der König zu Ehren wünscht. Es ist sehr interessant, wann Xerxes welche Informationen preisgibt. Er sagt hier nicht: Du, Haman, der Mordechai, der hat mir vor 5 Jahren mein Leben gerettet. So, wenn ich ihn ehren will, so, was würde ich tun? Nein, das Interessante ist, der Xerxes, der erwähnt Mordechai gar nicht. So, stellt euch mal vor, Xerxes hätte ihn erwähnt. Ja? Wie hätte wohl Haman geantwortet, als der König ihn gefragt hat, wie soll ich Mordechai ehren? Vielleicht hätte er gesagt, Xerxes, ich wollte eigentlich fragen, ob ich den umbringen darf. Vielleicht nicht ehren. So. Aber die Tatsache, dass Haman keine Ahnung hat, wen er meint, macht die ganze Situation extrem spannend. Und es kommt noch dicker. Haman dachte, der König meint ihn. Was für ein dramatisches Missverständnis. Haman denkt, er redet von ihm. Dabei redet er von dem Mann, den er eigentlich mit der Erlaubnis des Königs umbringen wollte. Leute, wir schauen uns mal ganz kurz Hamans Antwort an. Ich glaube, Hamans Lobpreislied von dem letzten Abend davor klingt noch in seinem Herzen. Er zieht nicht mal in Erwägung, dass es jemand anderen geben könnte, den der König ehren will. Er fragt nicht nach. Ahasveros, Eure Majestät, wen meinen Sie denn? Vielleicht kann ich dann besser helfen. Nein, er geht direkt davon aus, dass er gemeint ist. Und er ist so von seinem Spiegelbild geblendet, dass er nichts um sich herum sieht. Wenn wir die Antwort betrachten, was fällt euch auf? Königliches Kleid will er, königliches Pferd, königliche Krone und ein königlicher Fürst soll ihn anleiten. Was kommt hier durch? Ich bin fest davon überzeugt, hier kommt durch, dass Haman mit seinem Stand nicht zufrieden war. Haman wollte König sein. Haman wollte eine Parade für sich. Haman war der zweitmächtigste Mann, aber glaubt ihr nicht, dass das menschliche Herz in uns sagen würde, in so einer Situation, oh, aber wenn ich der Mächtigste wäre, oh, das wäre doch besser, oder? Und ich erinnere euch an Kapitel 5. Haman hatte alles, alles. Und dann sagt er in Vers 13, als er seine Herrlichkeit gezeigt hat, seine Söhne und sein Reichtum, dann sagt er, aber das alles nützt mir nichts, solange ich Mordechai den Juden im Tor des Königs sitzen sehe. Und hier sehen wir, Haman hatte alles und gleichzeitig hatte er nichts. Denn er war völlig unzufrieden. Und hier, Leute, müssen wir uns wieder daran erinnern, in dieser Welt kann uns nichts zufriedenstellen. Nichts. Haman hatte seine Bitte kundgetan. Er hätte sich nichts Besseres vorstellen können, als das, was er dem König gesagt hat. Und bevor ich jetzt den nächsten Vers lese, möchte ich eine Illustration benutzen. Und stellt euch jetzt vor, bevor wir das lesen, ja, und bevor das damals passiert war, Gott versammelt den ganzen Himmel, alle Heiligen, alle Engel und ruft sie her und sie schauen auf dieses Ereignis auf die Erde. Und dann sagt Gott so zu allen Himmelswesen, so, Leute, das, was gleich passiert, es wird witzig, schaut euch das mal an. Ich lese Vers 10. Da sprach der König zu Haman, eile! Nimm das Kleid und das Pferd, wie du gesagt hast, und tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt, und lass nichts ausfallen von allem, was du gesagt hast. Und ich stelle mir so vor, wie der ganze Himmel gerade auf diese Situation schaut und alle machen. Oh! Also, wir dürfen hier nicht außer Acht lassen, ja? Gott ist der Erfinder des Humors. Und wenn Gott einen Witz macht, dann sieht das so aus. Also, herrlich. Man hat schon fast Mitleid mit Haman, wirklich. So, achtet auf die Formulierung von Xerxes. Er sagt nicht einfach nur, Haman, da ist ein Diener im Tor in meinem Tor, bitte tu dem das. Nein, sondern er nennt ihn beim Namen. Er sagt schon mal, Mordechai. Was glaubt ihr, was ging da in Haman vor? Wahrscheinlich hat sich sein Herz verknotet. Ja? Und dann kommt es aber noch dicker. Er sagt nicht nur Mordechai, sondern er sagt noch Mordechai dem Juden. Seine Abstammung. Oh, wie sehr hasst Haman diese Juden. Und der König reibt es noch mehr in seine Wunde hinein. Und dann kommt es aber noch dicker. Er sagt, der im Tor des Königs sitzt, wo alles angefangen hat. Dort hat Haman seine Knie nicht gebeugt. Und innerhalb von wenigen Worten, ja, man will schon sagen, zerballert der Xerxes Hamans Stolz. Und wir schauen mal kurz in Vers 13 von Kapitel 5. Das war genau die Formulierung, die Haman seiner Familie gesagt hat. Achtung, Vers 13 von Kapitel 5. Aber dies alles nützt mir nichts, solange ich Mordechai, den Juden, im Tor des Königs sitzen sehe. Also Haman war diese Formulierung sehr bekannt. So. Wie hat Haman wohl reagiert? Also leider sehen wir hier nicht, wie Haman reagiert hat. Aber ich probiere das mal zu verdeutlichen. Okay? Also Haman hat ja nicht erwartet, dass er jetzt mit Mordechai kommt, der Xerxes, der gute Mann. Ja? So. Und ich stelle mir so vor, Xerxes redet, ja, tu so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Und Haman dachte ja, er meint ihn. So, und Haman regelt, oh, eure Majestät, vielen Dank für diese... Wer? Mordechai? Dem Juden? Eine kurze Ergänzung. König Xerxes wusste zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht, dass Haman die Juden auslöschen wollte. Und wichtig, was wir hier sehen, Xerxes bemerkt, dass die Juden ein sehr nützliches Volk sind. Mordechai hat ihm weiter treu gedient, 5 Jahre lang, ohne sich zu beschweren. Das macht Eindruck. Zurück zu unserem Gespräch. Vers 10, da heißt es vom König nochmal explizit, Haman, lass nichts aus. Und er wiederholt es nochmal auf eine andere Weise. Lass nichts aus von allem, was du gesagt hast. Also Xerxes geht hier auf Nummer sicher, dass Haman den richtigen Mann ehrt und auf die richtige Weise ehrt. Und in der Beschreibung des Mannes und der Ehrung ist er sehr genau. Es ist überhaupt nicht erwähnt, warum Haman den Mordechai ehren soll. Er hat ja das Gespräch zwischen Xerxes und den Dienern gar nicht mitbekommen. Und Xerxes hat zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, warum Haman überhaupt gekommen ist. Die beiden haben keine Ahnung voneinander und Haman geht einfach wieder und Xerxes hat nach wie vor nicht das Anliegen gehört, das Haman vor ihn bringen wollte. Und ich mit Sicherheit hat sich Haman gedacht, vielleicht wäre es jetzt ein bisschen ungünstig zu fragen, ob ich Mordechai umbringen kann. Und wir sehen immer und immer wieder in diesem Kapitel Gottes perfektes Timing. In der letzten Nacht vor Mordechais Tod. Wie ich schon gesagt habe, wir finden keine Antwort von Haman. Und was war das Schlimmste? Und übrigens, er bringt seine Bitte vor den König nicht vor. Genauso wie Esther beim ersten Gastmahl. Was war vielleicht das Allerschlimmste für Haman? Haman sollte es selbst tun. Wir lesen weiter, Vers 11, und wir sind beim zweiten Punkt, eine unerwartete Ehrung. Zweitens, Vers 11. Und Haman nahm das Kleid und das Pferd, und er bekleidete Mordechai und ließ ihn durch die Straßen der Stadt reiten. Und er rief vor ihm her, so wird dem Mann getan, den der König zu Ehren wünscht. Haman musste das alles selbst machen. Und stellt euch bitte folgende Situation vor. Also wir müssen uns da wirklich hineinversetzen. Ja? Haman klopft an die Tür von Mordechai. Mordechai macht die Tür auf und erschreckt. Vielleicht waren seine Worte, bist du hier, um mich zu töten? Und Haman fängt an, ihm ein königliches Gewand umzulegen. Die Krone, die er haben wollte, auf sein Haupt zu legen, ihn auf das Pferd zu setzen, das er reiten wollte und so weiter. So. Haman kam aber nicht zu ihm nach Hause, sondern er kam zu seiner Arbeitsstelle, zum Tor des Königs, wo Mordechai angestellt war. Das finden wir auch ein Hinweis in Vers 12, Mordechai kehrte zurück zum Tor des Königs. Das heißt, dort hat das alles angefangen. Und ich habe es schon vorhin ein bisschen erwähnt. Hier am Tor des Königs hat alles angefangen. Was passierte dort über die letzten Jahre? Das war der Ort, wo Mordechai seine Knie nicht beugte. Immer und immer und immer wieder. Wenn es einen Ort gab, wo Haman diese Ehrung nicht beginnen wollte, dann war es das Tor des Königs. Die Diener des Königs, die dort arbeiteten, wussten ganz genau Bescheid. Ganz genau. Plötzlich sehen sie, wie Haman Mordechai ehrt. Und obwohl Mordechai seine Knie nicht beugte, wurde er geehrt. Übrigens, in welcher Verfassung haben wir Mordechai das letzte Mal gesehen? Sacktuch, Asche auf dem Haupt, der lief schreiend durch die Stadt Susan mit lauter Wehklage. Und jetzt wird er gekleidet in Königsgewänder. Von Sacktuch zum Königskleid. Er bedeckte sich mit Asche vom Boden, jetzt wird er erhöht auf das königliche Pferd. Er trug Asche auf dem Haupt und jetzt trägt er die Krone des Königs. Und das große Drama des Textes ist, alles wurde ihm von Haman gegeben. Für Mordechai war das mit Sicherheit seltsam. Vielleicht war es Mordechai sogar unangenehm. Ich meine, hätte man Mordechai, wenn Xerxes ihn gefragt hätte, wie kann ich dich ehren? Glaubt ihr, Mordechai hätte sich sowas ausgesucht? Nein, Mordechai hätte ganz andere Sorgen. Sein Volk sollte ausgelöscht werden. Wäre er nicht dann mit dieser Bitte vor den König gekommen? Er braucht hier keine besondere Ehrung. Und das war das Schlimmste für Haman. Denn das, was er sich selbst wünschte, musste er jemand anderem tun. Und dieser andere war niemand anderes als die Person, die er eigentlich umbringen wollte. Die er in seinem Garten hängen sehen wollte. Um allen zu zeigen, das passiert, wenn ihr euch mit mir anlegt. Möglicherweise war das die erste Begegnung zwischen Haman und Mordechai. Also eine wirkliche Interaktion zwischen den beiden. Und ich bin mir sicher, Haman hat sich die erste Situation anders vorgestellt, die erste Begegnung. Wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Er sucht ihn mit einigen Soldaten auf und führt ihn mit der Erlaubnis von Xerxes dem Großen zur Hinrichtung in seinem eigenen Garten. Das hat er sich vorgestellt. Und vor dieser Nacht sah es genauso aus, als ob alles glatt läuft. Hamans Plan sollte sich erfüllen. Es sah so aus, als ob Haman regiert. Und dann findet diese dramatische Wende statt. Und ich probiere euch diese Wende einmal zu verdeutlichen. Ja? Haman sucht den König auf, sagt, ich bringe diesen Mordechai um. So wird dem König getan, den der König zu Ehren wünscht. Vom Mordversuch zur größten Ehrung. Und was für ein Spektakel für die Stadt Susan. Susan sah noch vor wenigen Tagen Mordechai in Sacktuch und Asche schreiend durch die ganze Stadt gehen. Und jetzt sehen sie Mordechai auf dem Pferd. Also was haben die Leute sich gedacht? Sie haben gedacht, ist er Mordechai? Was hat der Haman gerufen? Was ist hier los? Die Worte, die Haman ausrief, waren mit Sicherheit wie Kieselsteine in seinem Mund. Wie Sand, was zwischen seinen Zähnen knirscht. So wird dem Mann getan, den der König zu Ehren wünscht, den ich umbringen will. Er zeigte die Herrlichkeit der Stadt Susan, die er eigentlich für sich haben wollte. Und Swindle schreibt so treffend, das war für Haman ein In-Your-Face-Moment. Und stellt euch kurz diese Situation vor. Wir arbeiten heute mit ganz viel Vorstellung, ich weiß. So, stellt euch vor, ihr wärt Mordechai. Und ihr sitzt auf dem Thron. Ihr habt die Krone auf. Und euer Erzfeind führt euch an und ruft, so wird dem Mann getan, den der König zu Ehren wünscht. Was hättet ihr getan in dieser Situation? Ha? Wärt ihr nicht versucht gewesen, zu Haman zu flüstern? Haman, sag's doch ein bisschen lauter. Kann ich nicht hören, Haman. Was hast du gesagt, Haman, der Agagiter? Aber der Text schweigt. Wir lesen kein Wort von Mordechai. Und dann lesen wir am Anfang von Vers 12. Und Mordechai kehrte zum Tor des Königs zurück. Dort, wo alles angefangen hat. Und an diesen Anfang möchte ich euch nochmal mitnehmen. Schlagt auf Kapitel 3, 3 bis 4. Und da heißt es, nachdem Mordechai sich nicht beugte und sich nicht niederwarf, dann heißt es ab Vers 3, da sprachen die Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, zu Mordechai, warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob die Worte Mordechais bestehen würden. Denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Sie wollten sehen, ob Mordechai bestehen würde. Und hier kommt Mordechai zurück zum Tor des Königs, wo alles angefangen hat. Und er hat nicht nur überlebt, er hat triumphiert. Und Leute, die Mordechai Böses wollten, wurden hier plötzlich ganz still. Mordechais Rückkehr zum Tor des Königs war triumphierend. Hamans Rückkehr nach Hause sah ganz anders aus. Wir kommen zum dritten Punkt, eine unerwartete Reaktion. Wir lesen Vers 12 von Kapitel 6. Haman aber eilte in sein Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Und Haman erzählte seiner Frau Seresch und allen seinen Freunden alles, was ihm begegnet war. Da sprachen seine Weisen und seine Frau Seresch zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Geschlecht der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst ganz und gar vor ihm fallen. Ja, zum Glück hat er eine Familie, die ihn aufbaut. Die haben kein Interesse. Haben kein Interesse, ihm irgendwas Liebes zu sagen. Im Gegenteil. Sie sagen, Mordechai, du wirst zwar fallen, aber keine Sorge, du wirst ganz und gar fallen. Und das Seltsame an dieser Situation, ich hoffe, euch geht es auch so, das ist die gleiche Audienz wie in Kapitel 5. Ich lese mal kurz Vers 14 vor von Kapitel 5. Da sprachen seine Frau Seresch und alle seine Freunde zu ihm, gleiche Audienz. Man richte einen Baum her, 50 Ellen hoch, und am Morgen sage du dem König Haman, dass man den Mordechai daran hänge. Dann geh mit dem König fröhlich zum Mahl. Und das Wort gefiel Haman, und er ließ den Baum herrichten. Und jetzt? Gleiche Audienz. Und jetzt sagen sie, ja, Haman, doch eine blöde Idee. Dann streu noch Salz in die Wunde. Und auch sie erwähnen hier Mordechai vom Geschlecht der Juden. Was ging da in Haman vor? Aber sie gehen noch weiter. Sie prophezeien ihm etwas. Du hast erst angefangen zu fallen. Und du wirst ganz und gar fallen. Das ist wirklich seltsam, dass dieselben Leute ihm das sagen. Mit Sicherheit haben sie auf dieses Ereignis geschaut. Und sie selbst haben Gottes Hand in dieser Sache gesehen. Sie haben erkannt, so eine Wende kann nur von dem lebendigen Gott kommen. Deswegen sagen sie hier vom Geschlecht der Juden. Sie kannten den Gott der Juden. Und sie wussten, was geschrieben steht. Wer meinem Volk Segen wünscht, den segne ich. Und wer mein Volk verflucht, den verfluche ich. Sie schauen auf dieses Ereignis und sie sehen, das ist eine göttliche Wendung. Und gegen diesen Gott, Haman, kannst du nichts auswirken. Können wir nichts auswirken. Diese dramatische Wende geschieht beruflich und privat. Und sehen wir hier nicht durch und durch, durch das ganze Kapitel, Gottes perfektes Timing. Und so auch im letzten Vers vom Kapitel 6, lese vor, während, wieder eine wichtige Zeitangabe, während sie noch redeten, kamen die Hofbeamten des Königs herbei und führten Haman unverzüglich zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und wir wissen, was bei diesem Mahl geschah. Wir sehen hier Gottes perfektes Timing. Leute, und das alles innerhalb von einem Tag. Und der Tag ist noch nicht zu Ende. Was lehrt uns das? Alles kann verloren aussehen. Aber Gott kann alles innerhalb von kürzester Zeit herrichten. Alles kann so aussehen, als ob alles aus den Fugen geraten ist. Und dabei erfüllt sich Gottes Plan zu 100%. Menschlich kann alles hoffnungslos aussehen, aber göttlich gesehen ist nichts verloren und alles voller Hoffnung. Wir sehen hier so wunderbar, was in Daniel 4, 32 steht. Ich lese vor. Alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde. Da ist niemand, der seiner Hand wehren kann und zu ihm sagen könnte, was tust du? Niemand kann der Hand unseres Gottes wehren. Kein Xerxes, kein Nebukadnezar, er hat's probiert. Xerxes auch. Kein Weltherrscher, niemand. Niemand kann unserem Gott vorschreiben, was er zu tun hat. Er führt seinen Plan aus. Sprüche 19, 21. Der Mensch macht viele Pläne, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Leute, und sein Ratschluss ist niemals zu spät, niemals zu früh. Der offenbart ihn genau dann, wenn er es beabsichtigt. Und das ist immer der richtige Zeitpunkt. Leute, wendet dieses Thema bitte auf euer Leben an. Und wir werden später noch für Delia beten. Ihr habt die Nachricht auch mitbekommen und es mit Delia abgeklärt, dass wir das sagen dürfen. Ihr wisst, dass sie eine, also sehr wahrscheinlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine seltene Art von Gewebekrebs hat. Und das trifft uns alle sehr. Leute, und hier ist die Frage. Sehen wir das alles, was wir hier hören, einfach nur als ja, Geschichten, Fakten, einfach, ja, ist gut zu wissen. Oder bauen wir unser Leben hier drauf? Glauben wir daran, wo wir auf das Wort Gottes bauen, da vertrauen wir Gott mehr, als wir uns vertrauen. Und wenn wir eine Sache heute sehen, dann ist es, Gott hat das perfekte Timing. Glaubst du daran? Ganz egal, ob das so eine Diagnose ist. Ganz egal, ob das große oder kleine Probleme sind. Probleme in der Beziehung, Probleme in der Ehe, Probleme mit den Eltern, Probleme in der Gemeinde, Lästern auf der Arbeit, Singles, wie lange noch? Was soll ich nach der Schule machen? Ich wurde jetzt schon wieder wegen dem Glauben ausgelacht. Leute, lasst uns das vor Augen haben und daran glauben, mit unserem ganzen Herzen und uns darauf bauen, wie wir nur können. Und uns darauf und darauf bauen, wie wir nur können. Gott hat das perfekte Timing. Lass uns ihm vertrauen, geliebte Jugend. Lass uns seinem Timing vertrauen. Und was haben wir heute gesehen? Der Herr kann den finstersten Zeitpunkt innerhalb von einer Millisekunde zum schönsten Zeitpunkt machen. Was haben wir für einen Gott? Wir haben einen Gott, der zu seinem Volk steht. Der zu seinem Wort steht, der gesagt hat, ich will segnen, die dich segnen und dich, und ich will verfluchen, wer dich verflucht. Und Gott hält sein Wort. Auch wenn sein Volk im Ungehorsam lebt. Ich erinnere euch daran, die Juden leben hier im Exil, sind ungehorsam, sind noch nicht zurück nach Jerusalem gegangen. Und Gott beschützt sein Volk. Was für ein treuer Herr. Oh, mögen wir ihm vertrauen, Jugend. Jede Sekunde unseres Lebens, ganz egal, was für Sorgen dich bedrängen, mögen wir ihm vertrauen und all unsere Hoffnung auf ihn schmeißen, all unsere Sorgen auf ihn werfen, denn er sorgt für uns. Gott hat uns heute gezeigt, wie er mit Haman umgeht. Und wir werden das nächstes Mal noch mal betrachten. Er sagt zu Haman, du vergreifst dich an meinem Volk, dann vergreife ich mich an dir. Ich beschütze mein Volk. Und was sehen wir hier? Sehen wir hier, oh, Gottes Härte gegenüber Haman. Nein, wir sehen Gottes Liebe zu seinem Volk. Und genauso liebt er uns. Genauso liebt er uns. Und sein Timing ist ein Liebesakt uns gegenüber. Und er gibt uns genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Jakobus 4, Vers 6, und damit möchte ich schließen. Hier heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und wie wunderbar sehen wir das über diese zwei Kapitel 6 und 7. Erhöhe dich nicht selbst, wie Haman sich erhöht hat, sonst fällst du ganz tief. Vielmehr sollen wir uns, geliebte Jugend, unter die Hand Gottes demütigen, damit er uns erhöht zu seiner Zeit. Wisst ihr, und ich habe mir gedacht, wir wissen nicht, ob wir in diesem Leben erhöht werden. Wir wissen es nicht, ob der Zeitpunkt kommt, wo wir auf diesem königlichen Pferd sitzen. Aber wisst ihr, eine Sache wissen wir, dass der König des Universums uns erhöhen wird, wenn er wiederkommt. Wenn er mit Tausenden von Engeln, mit seinem ganzen Heer den Himmel öffnen wird und König Jesus kommt hierher und er wird der ganzen Welt bekennen, du gehörst zu mir. Er gehört zu mir. Leute, und dieser Moment wird kommen. Und bis dahin, Leute, lasst uns dem Herrn vertrauen. Lasst uns ihm einfach vertrauen. Wie ein Kind, ein Kleinkind, das von einem riesigen Absatz zu seinen Eltern springt und überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass es nicht aufgefangen wird. Lacht noch dabei. Mögen wir so unserem Herrn vertrauen. Amen. Lieber Herr, wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir so sehr, dass wir sehen dürfen, wie du, himmlischer Vater, deine Kinder hältst. Es ist so wunderbar zu sehen, dass du nur eine Nacht brauchst, einen Augenblick, um die Weltgeschichte zu verändern aus unserer Perspektive. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass die Herzen von den mächtigsten Menschen der Welt wie Wasserbäche sind und du lenkst sie, wohin du willst. Geliebter Heiland, und dafür preisen wir dich, dass wir so einen Herrn und Gott haben. Herr Jesus, und ich erinnere mich jetzt daran, an dieses Gespräch, das stattgefunden hat im Himmel, wie du, Vater, zum Sohn gesagt hast, die Zeit ist erfüllt. Geh und stirb für mein Volk. Und auch das hast du in deinem perfekten Zeitplan, deinem perfekten Timing erfüllt. Und wir sind hier nur, weil du das perfekte Timing hast, weil du alle Variablen kontrollierst. Herr Jesus, und ich bitte dich so sehr darum, dass wir hier durch dein Wort dir mehr vertrauen, deinem Timing mehr vertrauen. Und in Situationen, wo wir sagen, ich verstehe es nicht, dass wir fest entschlossen sind, dir zu vertrauen, oh Herr. Und Herr, und bevor wir für Delia beten, lass uns dieses Lied jetzt singen, dass du unser größter Schatz bist, du unsere größte Freude bist, weil du souverän regierst, oh Gott. In Jesu Namen. Amen.